Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Willkommen zu Mikros Dynamis, danke fürs Radiohören, ich bin Alexander Schmidt. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, wenn Sie es mir erlauben. Welcher Umgangston herrscht in Ihrer Familie? In welcher Atmosphäre wachsen Ihre Kinder auf? Und wie gut bzw. belastbar sind eigentlich eure Beziehungen? Falls Sie Probleme erkennen, so lohnt es sich jetzt, über die in Unordnung geratene Beziehung zu Ihren Mitmenschen nachzudenken. Folgende Aussagen sollen zum Nachdenken über den Umgang miteinander anregen. Man redet schon noch miteinander klar, aber findet da auch noch wirkliche Kommunikation statt? Im Grunde möchte sich jeder von uns mitteilen, oder? Gefühle möchte man aussprechen. Ansichten möchte man diskutieren, Sorgen anvertrauen, Wünsche oder einfach auch mal Neuigkeiten und Technisches besprechen. Oft sind in den Familien jedoch die Gesprächsleitungen irgendwie marode und blockiert. Es werden zwar noch Botschaften gesendet, aber diese Botschaften werden nicht empfangen und mitunter vom Empfänger überhaupt nicht verstanden. Dem Anschein nach fehlt manchen Menschen auch die Bereitschaft, einfach mal zuzuhören, und es fehlt an Zeit. Zwei Menschen, zwei Stühle, Heißgetränke ihrer Wahl und viel Zeit. Das ist eine gute Möglichkeit, um wieder mal ins Gespräch zu kommen. Ist mangelnde Empathie unser Problem? Wer weiß, wer weiß. Ergänzen Sie eigentlich im Kopf die Sätze des Gegenübers, bevor er oder sie zu Ende gesprochen hat? Machen Sie es? Ganz ehrlich? Worte werden nicht immer und ausschließlich dazu gebraucht, um einander aufzubauen und zu ermutigen. Das haben Sie wahrscheinlich auch oft feststellen müssen, vielleicht sogar in dieser Woche. Worte haben so richtig Kraft. Sie können aber nie wieder zurückgeholt oder ungeschehen gemacht werden. Falschheit, verbales Schmettern, voreilige Worte, eine übertrieben negative Sprache oder aber eine Schießpulversprache belasten die alltägliche Kommunikation und damit das menschliche Miteinander. Der Philosoph und Naturwissenschaftler Blaise Pascal sagte mal: Man muss die Tugend eines Menschen nicht an seinen außergewöhnlichen Anstrengungen, sondern nach seinem alltäglichen Benehmen bemessen. Ich wünsche Ihnen und auch mir Weisheit im Umgang mit unseren Worten. Unsere Worte sollen von Freundlichkeit und Liebe getragen werden. Jetzt merke ich gerade, dass ich beim Moderieren langsam die Kurve kriegen muss und zum eigentlichen Thema kommen muss. Ich bin nämlich gerade auf einer Nebenspur. Also Liebe und Freundlichkeit als Ideale in einer Beziehung, als Grundvoraussetzungen sozusagen, als Fundament. Liebe und Freundlichkeit, das wünscht sich wahrscheinlich jeder und jede in einer Paarbeziehung. Leider kommt es vor, dass die eigenen vier Wände das eigene Heim für viele, besonders aber für Frauen, zu einem gefährlichen Ort werden. Dann nämlich, wenn es zur sogenannten häuslichen Gewalt kommt. Die Publikation Partnerschaftsgewalt, Berichtsjahr 2018, ist eine kriminalstatistische Auswertung des Bundeskriminalamts und diese verdeutlicht die krassen Zustände, die in vielen Haushalten in Deutschland herrschen. Mehr als 140.000 Fälle von Gewalt in Paarbeziehungen seien 2018 registriert worden. Dabei sei die Dunkelziffer noch größer. Fachleute gehen nämlich davon aus, dass lediglich jeder fünfte Fall bekannt wird. 22% der befragten Frauen berichteten, dass sie mindestens einmal im Leben Gewalt durch einen früheren Partner oder durch einen aktuellen Partner erlebt haben. Häusliche Gewalt gegen Frauen hat dabei nichts mit Herkunft, Bildung oder Einkommen der Betroffenen zu tun. Die Forschung in diesem Bereich belegt, dass jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den eigenen Partner erlebt. Durchschnittlich brauche eine Frau 7 Anläufe, um sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen, heißt es. Im ersten Teil unserer Sendung hören Sie das Interview, das wir mit Mariana Sawatzki geführt haben. Mariana kam vor wenigen Monaten zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, wie sie berichtet. Sie erzählt uns im Interview aus ihrem Leben, von ihrer Religion beispielsweise oder auch von ihrem Eheleben. Hören Sie heute Teil 1 des Interviews mit Mariana. Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dem heutigen Interview mit Mariana Sawatzki. Grüß dich, Mariana.
Grüß dich, Gott.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich habe vor einigen Wochen dein Glaubenszeugnis gehört und ich habe mir gedacht, das wäre ein spannendes Thema, das man in Form von einem Interview verarbeiten kann. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, dass du uns aus deinem Leben erzählst, beginnend bei deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst und ja, was dein Umfeld war.
Mache ich sehr gerne. Ja, bin vor 58 Jahren geboren in Rumänien, Siebenbürgen. Komme von einer einfachen Familie, zweierlei Nationalitäten, die zusammengetroffen haben. Mutter Ruthenin, also ist eine Abstammung von Ukrainischen, lebt in einem Dorf und mein Vater zur Hälfte Deutsche, zur Hälfte Ungar. Nach meiner Geburt bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, aus dem Grund, weil meine Mutter ja berufstätig war, war Krankenschwester auf Land mit einem Arzt. Mein Vater hat arbeiten müssen und somit kam ich zu meinen Großeltern väterlicherseits und wuchs nach deutschen und katholischen Gebräuche und Religion auf. Es war eine herzliche Kindheit, aber auch sehr streng und sehr religiös geprägt. Die Leute auch damals Unwissen oder Irrführung haben sich halt von dem katholischen Glauben damals sich leiten lassen. Es war halt bei jedem so gewesen, es war die Religion, es war das Umfeld so gewesen und man hat sich halt dann angepasst, sonst sind wir ja als Außenstehende oder abgesondert worden, abgeschottet worden. Ja.
Dieses Deutsche oder dieses Katholische, was du vorhin angesprochen hast, wie hat sich das ausgewirkt auf den Alltag oder vielleicht auf den Wochenrhythmus?
Also es war ja so, dass ja Wochenzeit hatten wir ja keine Zeit gehabt, in die Kirche zu gehen, durch das, dass ja das Leben sehr schwer geprägt war, wirklich mit Handarbeit alles gemacht worden, am Feld und zu Hause. Somit war es ja nur die sonntagliche Kirchengänge gesehen und außerdem in ein kommunistisches Land war ja auch von der Regierung her ja nicht so, oder besser gesagt gar nicht zugelassen, dass man einem Glauben nachgeht. Ja, obwohl ja, ich weiß jetzt von Erzählungen her und von Großmutter und Nachbarn, die ja sehr religiös waren, dass ja tägliche Liturgien und Litaneien stattfand, aber so, wo man sich getroffen hat, war nur der sonntagliche Kirchgang, oder? In der Schulzeit war Religion ja in der Schule ja nicht gestattet und erlaubt. Da haben wir einen Tag in der Woche Gruppen nach, altersmäßig nach, ja, in die Kirche, ja, der Religionsstunde sind wir ja nachgegangen. Also es war gewünscht, sonst war man ja aus Außenseiter gesehen. Und man durfte dann auch nicht zu der ersten Kommunion, wenn man das nicht gemacht hat. Es sind schon auch erwachsene Menschen verwiesen worden von Pfarrer, wenn die vorne in der Kirche zum Abendmahl standen, wo der Pfarrer zu denen laut und deutlich gesagt hat, geh zur Seite, du bist ein Sünder, du kommst nicht regelmäßig in die Kirche, du schickst deine Kinder nicht zur Religionsstunde, also du kriegst auch nicht Leib Christi. Darfst das nicht annehmen. Also es war schon sehr krass, obwohl die Leute vielleicht mehr glauben und mehr zu Gott sich gesehen haben, als jetzt der katholische Pfarrer oder die katholische Kirche das von uns verlangt hat.
Ist dieses Wort bei dir vielleicht hängen geblieben, dieses Sünder oder Sünde? War das vielleicht etwas, was ja auch deine Gedanken dann geprägt hat? Also Heiligkeit auf der einen Seite, der heilige Gott, und der sündige Mensch auf der anderen Seite.
Kann genau, weil es war dann in mir so drin, auch als Kind, ich habe ja schon immer nicht laut, man hat es ja nicht laut hinterfragen dürfen, also, aber trotzdem in mir innen hat es schon längst gearbeitet. Wie kann es sein? Auf einer Seite ist es ja gepredigt worden, Jesus liebt dich, aber wenn Sünder bist, wenn es nicht so der Religion nachgehst, wie die Kirche das möchte, also trotzdem Sünder zu sein und nicht beim Gott ankommen und Gott nur als strafender Gott zu sehen. Und wenn ich jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen das und jenes machen kann, dann trotzdem als Sünder zu sein. Man hat sich irgendwie dann trotzdem verloren gefühlt und das Gefühl gehabt, egal was ich mache, es ist ja falsch. Also Gott will ja nur die Leute, die jeden Tag beten und jeden Tag in die Kirche gehen. Und auf der anderen Seite haben die das Gegenteil gelebt.
Mit deinen eigenen Worten formuliert, du hast gesagt, bei dir war Hopfen und Malz verloren. Also das hast du in deinem Zeugnis so erzählt. Wie hast du das eigentlich gemerkt, dass es in deinem Leben so war? Auch deine Beziehung zu Gott, wie hast du die dann festgelegt?
Ja, es ist uns ja von der Kirche, von der Religion ja so beigebracht worden, gesagt worden, dass Gott ja ein strafender Gott ist. Das war egal, was man macht, man ist sündig und der Gott liebt ja nur fromme Menschen. Also es war ja nur im Verbund, wenn man jeden Tag in die Litanei geht, wenn man jeden Tag in die Liturgie geht und dann am Sonntag im Gottesdienst, dass man so ein guter Gläubiger sein kann und nicht vom Herzen aus. Und weil man ja trotzdem als Kind sich ja dann eine Frage gestellt, habe ich das richtig gemacht, habe ich das gemacht, aber hat sich als Sünder gesehen und habe gedacht, ach, es ist egal, ich bin ein Sünder, was soll ich jetzt noch Gott suchen? Beim Gott werde ich nie ankommen, weil ich ja ungehorsam bin. Und es ist ja nie gesagt worden, man soll Jesus und Gott suchen und er vergibt einen. Beten und bußen, sich bekehren. Das ist ja nie einem beigebracht worden oder gesagt worden. Und dass man sowieso dann in Fegefeuer landet und in Verdammnis verbannt wird und dass man bei Gott nie ankommt, weil ich habe mich nie als frommer Mensch gesehen, als gottesfürchtiger, als gläubiger Mensch.
Also dieser liebende Gott oder der persönliche Gott, der treue und lebendige Gott wurde dir damals nicht so vermittelt, ne? Und wie hast du dich Gott genähert? Im Gebet vielleicht? Hast du zu Gott gebetet?
Also ich habe immer zu Gott gebetet, egal was. Wenn ich das Bedürfnis verspürt habe und gedacht habe, bin jetzt in Not oder ein Wunsch, ich habe immer zu Gott gebetet. Ich wusste, dass Gott gibt. Ich habe auch an den immer geglaubt. Nur wie gesagt, ihn nicht so gesehen wie nach meiner Bekehrung, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, weil da ist für mich das erst so richtig wie ein Vorhang von den Augen genommen worden, was Gott ist, Jesus ist und was Glaube ist. Und ich habe immer wieder gebetet und es sind auch meine Gebeten immer erhört worden, obwohl das oft auch mit Hürden verbunden war, die zu überwinden und da anzukommen, für was ich gebetet habe. Also es ist nicht so, dass ich bete und dann kriegt es auf ein Tablett serviert, ne?
Du bist ja dann erwachsen geworden und hast später auch einen Mann geheiratet, hast eine Familie gegründet und so weiter. Und mit dieser Familie seid ihr dann nach Deutschland gezogen. Du hast gesagt, in den 90er Jahren, Anfang der
Genau,
90er.
ja, 90, na, gerade 90, ja.
Ja. Und wie hat sich das dann verhalten in deinem Leben? Was ist dann passiert? Wie war es mit der Religion in deinem Leben? Was hat es mit sich gebracht? Einfach dieser Umzug von Rumänien nach Deutschland.
Ja, es war halt so, man wusste ja, dass hier in westliche Länder oder beziehungsweise gerade in Deutschland Religion auszuüben kein Hindernis ist. Aber uns hat nie richtig so einer danach gefragt. In Konflikt mit dem katholischen Glauben bin ich auch gekommen, als ich einen Kindergartenplatz für meinen Sohn gesucht habe. Und ist es mir verwehrt worden? Aus welchem Grund ist es ja nicht gesagt worden? Und da habe ich mir gedacht, na, das kann nicht sein, das können nicht Christen sein. Ne, das kann nicht die Kirche sein, die dann einen so verwehrt für ein Kind, wo ich mich auch mit Missmut auch gerungen habe, im katholischen Kindergarten zu tun, weil man ja katholisch geprägt war, katholisch aufgewachsen, getauft, gefirmt, alles so, was da zum katholischen Glauben gehört hat. Es ist aber trotzdem dann, habe ich gesagt, ich trete aus der Kirche aus. Ne? Das war so mein Kontra. Ne? Also wenn ich jetzt nicht sofort für mein Kind einen Kindergartenplatz kriege, trete aus der Kirche aus. Es ist nicht das, was eigentlich ein Glauben vermitteln will für einen, dass man gläubig ist und dass meine Kinder in katholischen Religionsstunde, auch Firmung und die Erstkommunion mitgemacht. Und es war aber alles nur so erzwungen, auch für meine Kinder. Ich habe gesehen, auch bei mir, das kommt nicht vom Herzen. Man macht es so, weil es einfach jeder so macht, der in den Glauben drin ist. Und bloß seine Ruhe und dass die Kirche und der Religionslehrer, der ja da in die Schule dieses vermittelt hat zwischen Kirche und Familie, dass jeder so seinen Frieden hat und ich meinen Frieden habe sozusagen.
Bist du in dieser Zeit eigentlich Menschen begegnet, die in einer christlichen Gemeinde aktiv waren oder die dich vielleicht eingeladen haben zur Evangelisation oder die dir vielleicht einen Traktat weitergegeben haben? Wie ist
Nein,
das?
nein, überhaupt nicht. Ich hatte zu damaliger Zeit, wo wir in einem anderen Ort gewohnt haben, wo wir auch dann ankamen, eine Arbeitskollegin gehabt Und ihr Sohn hat sogar damals Theologie studiert, wollte Pfarrer werden. Und die hatte so diesen ganzen Glauben und dieses ganze katholische, dieser Katholizismus so in Lächerliche gezogen. Und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Also, wenn ihr Sohn Theologie studiert, er sucht ja dann auch irgendwo Gott und will für die Leute was beibringen und die eigene Mutter findet es als Theater. Was kann da dann so befriedigend sein, dass man zum Gott findet? Und es ist alles nur ein Hokuspokus und ein Theater für mich. Habe ich dann gedacht, diese großen Religionen, das ist nicht das, was ein Mensch braucht. Und ich war auch froh, dass niemand um mich sich gekümmert hat oder um meine Familie. Warum kommt ihr nicht in die Kirche? Und warum macht nicht das und das und jenes? Und wie gesagt, also, dass man irgendwo in eine kleine Gemeinde kommt, ist nie danach gefragt worden.
Ich möchte noch anknüpfen an dein Zeugnis vor einigen Wochen. Du hast erzählt, dass du dann in schwierigen Verhältnissen gelebt hast, dass das Eheleben sehr, sehr schwer war für dich. Vielleicht möchtest du, also du musst nicht, aber vielleicht möchtest du auch davon berichten und uns einfach teilhaben lassen an
Ja.
diesem Leid.
Es war so, dass ich eine ganz schlechte Ehe geführt habe, 27 Jahre lang. Jeder fragt, warum so lang? Ja, weil man hat es in erster Reihe nicht anders vorgelebt bekommen, schon von der Familie aus. Und ich habe immer versucht, Familie zusammenzuhalten und gedacht, irgendwann wird das, irgendwann wird ja mein Ehemann, damaliger Ehemann, ja sehen, dass ja an mir und an Eheleben nichts falsch läuft und ist und er wird sich besinnen und alles wird gut. Ja, warum, warum, warum? Habe mir auch die Frage nachhinein gestellt, warum so lange? Jedenfalls, es war mein Eheleben von Schlägen, Missachtung, Missbrauch, Vergewaltigungen geprägt. Ich habe immer versucht, daran zu halten, weil man als Christ lässt man sich ja nicht scheiden und nicht so schnell aufgeben. Und wie schon vorhin gesagt, dass man eine Familie ist. Aber man kommt in sein Leben an einen Tiefpunkt, wo dann alles egal ist und nur betet und hofft, dass jemand ihn davon erlöst. Und ich habe wirklich damals meine ganze Kraft zusammengesammelt und wirklich an Gott gebetet, gesagt, lieber Gott, helf mir von dieser Ehe loszukommen, sonst bringe ich mich um. Ich habe mich in den letzten Jahren in Alkohol gestürzt, weil sonst hätte ich mein Ehemann und mein ganzes Eheleben nicht ertragen können. Und habe mich wirklich damals von meiner Tochter so wachrütteln lassen, was ich mit meinem Leben mache, wo ich ankommen möchte und will, dass ich mein Leben so hinwerfe und kaputt mache. Den ganzen Tag gearbeitet in ein Altenheim. Es war auch keine leichte Arbeit. Und am Abend sich mit Alkohol vollschütten, um alles ertragen zu können. Und dann habe ich wirklich nur gebetet, lieber Gott, wenn du mich liebst und ein Gott bist, ein lebendiger Gott, der du deine Menschen liebst, erlöse mich von dieser Ehe. Ja, und es ist durch ein tragisches Ereignis, meine Ehe habe ich damals beendet, indem mein Mann hat mich ja damals umbringen wollen, hat er ja auch versucht, er hat mich ja auch umgebracht, nur lieber Gott hat mir noch mal einmal die Chance gegeben, um weiterzuleben, um mein Leben neu zu gestalten. Ja, bin dann ins Krankenhaus gekommen, weil er mir mit einem Messerstich mir mein Leben hat beenden wollen. Ich bin wie durch ein Wunder wieder zu meinen Kräften gekommen, habe weitergelebt, lebe heutzutage noch, dank dem lieben Gott, und gedacht, ich mache alles anders jetzt. Alles anders. Von wegen. Ich habe mich dann noch mehr in Sünden gestürzt und alles ausprobiert, was ich ja sonst 45 Jahre nicht ausprobiert habe. Es ist ja dann so, sind ja Jahre vergangen und habe mich dann in eine zweite Beziehung gestürzt. In dieser Zeit hat schon meine Tochter zum Glaube gefunden und angekommen und sich bekehrt und sich taufen lassen und wiedergeboren gewesen. Und die mir immer bezeugt hat, dass ich zum Glauben finde. Und wie gesagt, in diese neue Beziehung, die hat mich wieder gebremst, um zum Glauben zu gelangen. Ja, somit habe ich dann auch diese Beziehung vor kurzer Zeit, vor einigen Monaten beendet. Und ich denke, es war alles nur Gottes Hand, weil sonst hätte ich auch jetzt noch nicht zum Gott gefunden.
Du sagst, dass in dieser Zeit deine Tochter zum Glauben gekommen ist, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und es hat sich bei ihr wahrscheinlich einiges verändert. Das hast du ja wahrgenommen. Dann, wie war deine Reaktion? Wie bist du mit ihr dann umgegangen mit dieser neuen Situation?
Also das habe ich von meiner Tochter überhaupt nicht hören und wahrhaben wollen. Wie kann sie, das sind ja schon jetzt 8 Jahre her, so eine Sekte angehören? Ich habe das ja als Sekte gesehen, als Gehirnwäsche für jeden. Wir haben regelrecht Krieg geführt miteinander, also jetzt nicht handgreiflich geworden, aber Wortgefechte, in denen sie mir gezeigt hat und mir überzeugt hat, wie gut es ihr geht, dass sie zum Glauben gefunden hat und dass sie wiedergeboren ist. Und durch ihr auch schwieriges Leben trotzdem sie ein glückliches und zufriedenes Leben führt. Und das habe ich ja gar nicht sehen und hören wollen. Also man kann ja nicht leben jetzt wie noch vor 2000 Jahren. Und das ist ja alles Hokuspokus und Gehirnwäsche. Und das kann doch nicht sein. Man muss doch leben, dieses Weltliche gesehen. Ne? Wir haben oft, sehr oft gestritten miteinander. Oder wenn sie versucht hat, das Evangelium zu verkünden, ich wollte das überhaupt nicht hören. Ich sage jetzt, wir wollen zusammen essen und bitte lass mich in Ruhe mit deinem Gott und mit deinem Glaube und überhaupt. Und mir geht's gut und ich bin ja kein Sündiger, was mache ich? Ich bringe keinen um, ich mache nicht das, ich mache nicht jedes, also. Aber sie hat immer wieder nicht locker gelassen und ich bin da dankbar heutzutage, obwohl es war keine schöne Zeit zwischen uns. Ich hatte auch Angst, dass ich durch diesen bezeugten Glauben und dieser starke Glauben von meiner Tochter, ich sie verlieren werde. Davon habe ich mehr Angst gehabt, als wie jetzt zu sagen, dass ich hätte mich jetzt irgendwie schon damals in die Gedanken sagt, okay, wenn sie das so sieht und so gut lebt, dass ich das mache. Ich denke, ich war noch nicht bereit und wie gesagt, es waren andere Faktoren, andere Menschen um mich herum, die mich davon abgehalten haben. Aber ich habe dann mit der Zeit gesehen, dass es tatsächlich in ihr Leben Gottes Hand mitführt und dass es wirklich gut geht und es ist, heißt nicht nur finanziell jemand gut gehen soll, dass man seelisch zufrieden ist und mit sich im Reinen ist.
Sie hörten soeben Teil 1 des Interviews mit Mariana Sawatzki. Und nun kommen wir zum zweiten Teil des Interviews, das wir mit Sabine Musselwhite geführt haben. Wir kommen zu Pacific Mission Aviation, abgekürzt PMA. Diese Mission wurde 1975 in der Südsee gegründet. Die Missionare faszinierte damals nicht nur die unbeschreibliche Schönheit der vielen kleinen mikronesischen Inseln und Atolle, sondern es bewegte sie auch die innere Not der Menschen, die Krankheit und Armut auf diesen abgelegenen Inseln. 7 Flugzeuge überwinden heute weite Distanzen und bieten Rettungs-, Überwachungs- und Linienflüge sowie Abwürfe von Lebensmitteln und Medikamenten an. Zum PMA-Team gehören ca. 40 Einheimische und 10 westliche Mitarbeiter. Darunter befinden sich Piloten, Mechaniker, Mediziner, Sozial- und Jugendarbeiter, Lehrer und Pastoren. PMA ist somit bei den Behörden und Häuptlingen im Pazifik zu einem willkommenen Partner geworden.
Der Missionsdienst im Pazifik, also PMA Deutschland, dient den Menschen in Mikronesien von der Luft aus. Du hast aber vorhin gesagt, es gibt auch einen Seehafen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Die Sea Haven, das ist unser Lazarettschiff und das hat 2 OP-Räume, einen für Augen-OPs und einen für Zahn-OPs. Und wenn wir freiwillige Einsätze haben von Ärzten und Krankenschwestern, dann können wir auf die kleinsten Inseln fahren, die oft überhaupt keine Möglichkeit für medizinische Versorgung haben und keinen Arzt oder Medikamente zur Verfügung haben. Nicht mal Aspirin. Und die Menschen sind da den Naturgewalten ausgesetzt, der Sonne, dem Wasser, dem Wind und haben wenig ärztliche Versorgung und sind dann sehr dankbar, wenn wir mit dem Schiff ankommen und wenn sie dort dann auf dem Schiff versorgt werden können.
Ich habe auch gelesen, es gibt ein PMA-Waisenhaus.
Ja, das wurde in den Philippinen gegründet. Im Gegensatz zu Mikronesien gibt es in Philippinen sehr viele ausgesetzte Kinder und auch Straßenkinder. Und das hat der Edmund Calau bei einem Aufenthalt auf den Philippinen schnell erkannt. Und dann kam die Vision eines Waisenhauses. Und so betreibt PMA seit ca. 35 Jahren ein Waisenhaus auf der Insel Mindoro.
Also seit 1985. Eine Besonderheit gibt es zu nennen, Gemeindearbeit. Also für mich gehört das irgendwie schon zu Mission dazu. Warum ist es bei PMA trotzdem etwas ganz Besonderes?
Unsere Gemeinden wurden gegründet auf verschiedenen Inseln. Und jede Insel hat eine eigene Kultur, hat eine eigene Ausrichtung, hat andere Schwerpunkte. Und deshalb ist Gemeindearbeit wichtig, weil wir mit unseren einheimischen Pastoren dann auch auf die Menschen so zugehen können, wie sie es brauchen, immer im Lichte der Bibel, aber dann auch wieder auf jeder Insel etwas anders. Und Gemeindearbeit ist unsere zentrale Arbeit, weil, wie ich sagte, wir wollen Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Und Besonderes? Was meinst du damit?
Ich meine, es gibt ja auch andere Vereine, die irgendwie von der Luft aus den Menschen dienen möchten oder irgendwie Güter bringen, Bibeln bringen. Ja. Aber bei euch ist ja doch diese Gemeindearbeit ganz stark, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt. Für uns ist die Gemeindearbeit eigentlich der zentrale Schwerpunkt unserer Arbeit. Das bedeutet, für uns sind die Flugzeuge, das Lazarettschiff oder das Waisenhaus sind Mittel, um zu den Herzen der Menschen zu kommen, damit sie sich öffnen und hören möchten, was Jesus für sie getan hat. Und deshalb bauen wir Gemeinden. Und die technische Ausrüstung, das ist für uns Mittel zum Zweck, um zu den Menschen zu kommen.
Ihr betreibt auch einen Radiosender, das macht mich natürlich ganz besonders hellhörig. Erzähl uns mehr davon.
Ja, das war auch die Vision von Edmund und seinem Sohn Norbert Calau, der jetzt der Missionsleiter ist. Das ist eine ganz schöne Sache. Der Radiosender kann dann gerade auch vielen Menschen, die jetzt nicht mobil sind, dass sie zum Gottesdienst kommen können, kann der Radiosender dann Gottesdienste und Predigten liefern. Wir senden 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir bekommen Material aus Amerika. Da gibt es viele fähige Radiosendungen von bekannten Predigern. Die dürfen wir runterladen. Ich lade die dann wieder hoch zu bestimmten Zeiten. Und dann haben wir auch kleine Spots. Wir haben auch ein Kinderprogramm um 16 Uhr nachmittags. Läuft Abenteuer in Odyssey. Das sind dann auch Geschichten für Kinder, die gern gehört werden. Und so ist für jeden im Laufe des Tages etwas dabei. Und wir haben schon viel gute Rückmeldung bekommen, dass Menschen davon erbaut werden. Gerade solche, die eben zu Hause sitzen und jetzt nicht zum Gottesdienst oder zu Hauskreisen kommen können.
Und wie hören die das dann? Ich meine, hat da jeder ein Radio oder haben die irgendwelche speziellen Geräte dafür?
Auf der Regierungsinsel auf Pohnpei, wo ich bin und wo der Radiosender auch ist, haben die Menschen Radiogeräte. Aber wir haben auch schon solarbetriebene kleine Handradios ausgeteilt, wo die Menschen dann auf anderen Inseln den Sender empfangen konnten.
Ah ja, das klingt spannend. Mhm. Sind die Sonnenuntergänge in Mikronesien eigentlich auch so schön wie die in Heilbronn, wo wir gerade sind?
Die sind spektakulär und jedes Mal ein Erlebnis. Und es ist wunderschön, wenn man im Meer steht, bei 31 Grad Wassertemperatur und der Sonne zuschaut, wie sie untergeht und auf der anderen Seite geht schon der erste Stern auf.
Du hast sicherlich diese Menschen in Mikronesien in dein Herz geschlossen. Wie ist so der Umgang zu diesen Menschen dort?
Für mich ist es eine große Freude, in Mikronesien dem Herrn zu dienen. Es ist eine vollkommen andere Kultur. Ich kleide mich normalerweise auch in dem Stil der Frauen in Pohnpei, was die wiederum sehr erfreut. Und wenn ich einkaufen gehe, ganz normal meine Lebensmittel, kriege ich oft ein Kompliment über meinen Mumu, so heißt das Kleid. Die freuen sich einfach sehr darüber, wenn man zeigt, dass man auch an ihrer Kultur Interesse hat. Ich lerne die Menschen ja hauptsächlich in der Gemeinde kennen, weil wir diese bestehende große Gemeindearbeit haben. Und wenn sie dann Vertrauen zu mir gefasst haben, Also ich rede jetzt hauptsächlich von Frauen und jungen Mädchen. Dann werde ich auch mal nach Hause eingeladen oder ich darf eine, ich denke jetzt gerade an die Milane, das ist eine junge Frau, die habe ich dann ermutigt, mit mir zu einer Veranstaltung zu gehen und dann durfte ich sie zu Hause abholen. Und so müssen sie sich langsam gewöhnen, weil es ist immer noch, wenn ich als weiße Frau und Ausländerin zu einem einheimischen Haus fahre, sind noch gewisse Bedenken da. Und deshalb ist es mir sehr daran gelegen, auch äußerlich Vertrauen zu schaffen, eben wie gesagt in der Kleidung und der Sprache, dass sie sehen, ich möchte sie wirklich nicht mit irgendwas, nicht irgendwas überstülpen, sondern ihnen dort begegnen, wo sie sind. Wie gesagt, ich bemühe mich jetzt, die Sprache zu lernen und immer weiter in die Kultur einzutauchen.
Das heißt, dort in der Gegend gab es wahrscheinlich auch Erfahrungen mit Kolonialisierung durch andere Länder und die Leute sind irgendwie davon geprägt oder wie kann ich das verstehen?
Ja, Mikronesien wurde von 4 verschiedenen Nationen schon kolonialisiert. Das waren ganz zu Anfang 1852 kamen amerikanische Missionare, das waren baptistischer Hintergrund. Dann kamen die Spanier. Die Spanier haben dann Mikronesien 1899 an Deutschland verkauft. Dann war ganz Mikronesien 20 Jahre lang bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eine deutsche Kolonie. Dann kamen die Japaner, die nach dem Ersten Weltkrieg dann die Besetzung übernahmen. Und die wiederum wurden von den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg vertrieben und besiegt. So hat Mikronesien die letzten 150 Jahre schon sehr viel mitgemacht. Es ist immer noch, sind sehr viele Spuren da. Also meine besten Freunde haben einen deutschen Nachnamen, die heißen Heinrich. Es gibt Wulfhagen, es gibt Weilbacher, es gibt alle möglichen deutschen Namen. Es gibt auch sehr viele Menschen, die japanische Züge haben aus der japanischen Zeit. Und deshalb hat Mikronesien schon sehr viel mitgemacht. Und jetzt sind sie seit 1986 als politischer Staat selbstständig, aber immer in vertraglicher Verbindung mit den USA. Und im Moment ist gerade eine ganz spannende Zeit, weil sie diesen Vertrag, der läuft aus im 2023. Und da wird jetzt gerade die Unabhängigkeit von Mikronesien ganz konkret verhandelt. Und deshalb dürfen wir in 3 Jahren dann sehen, wo Mikronesien sich dann politisch auch befindet.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in dieses Gebiet, was mir doch recht unbekannt ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich finde es schön, dass du dort das Evangelium von Jesus Christus bekannt machst und ihr als Verein. Ja, Gottes Segen dabei.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es macht uns große Freude und es ist auch mir jetzt eine große Freude, dass ich das erzählen durfte und dass die Zuhörer, ja, das gehört haben. Wir haben unsere Zentrale in Dettingen unter Tech bei Kirchheim in Württemberg und ja, sind auch im Internet unter pmadeutschland.de zu erreichen, wo dann auch die Kontakte zu sehen sind, sind telefonisch und per E-Mail erreichbar und freuen uns sehr über Zuschriften oder weitere Interessensbekundungen. Vielen Dank.
Ja, danke dir fürs Interview. Ja.
Kalangan.
Der Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit geschenkt haben. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns wieder in einer Woche zur gleichen Zeit im gleichen Sender. Seien Sie dem treuen Heiland und Herrn Jesus Christus anbefohlen. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander Schmidt. Ade.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.